Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen und ein ganz herzliches Willkommen bei unserem Peer-to-Peer-Podcast zwischen Kaffee und Karteikarten. Mein Name ist Tanem und ich sitze hier wie immer mit meiner Freundin Julia und heute sprechen wir über ein hochbrisantes, omnipräsentes Thema, also ein Thema, das uns alle betrifft, egal ob im Studium, im Beruf oder im Alltag, künstliche Intelligenz und vor allem die Schnittstelle von KI und Recht.
Und dann an dieser Stelle auch ein ganz herzliches Willkommen von mir. Und ja, ich freue mich auf die Folge. Es ist unsere erste Art Jura-Wissensfolge. Und ich bin gespannt, was wir daraus machen werden.
Ja, liebe Julia, KI ist überall. In unseren Handys, in Lern-Apps, in Suchmaschinen und längst auch im juristischen Alltag. Schriftsätze, Recherche, Zusammenfassungen, alles, was früher Stunden gebraucht hat, geht heute in Sekunden. Und da sind die Juristen natürlich ziemlich dankbar. Und deshalb stellt sich auch die Frage, erstens, was ist KI eigentlich? Was macht das mit dem Recht, mit juristischen Berufen oder mit unserem Studium? Also heute wagen wir uns raus aus dem klassischen Lern- und Examenskontext und sprechen über ein aktuelles Wissensthema, wie Julia schon gesagt hat. Vorab aber noch ein ganz wichtiger Punkt. Die Folge hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder absolute Richtigkeit. Wir sind keine KI-Expertinnen. Wir sitzen nicht hier mit einem Informatikstudium. Wir sprechen einfach aus unserer Perspektive, auf Basis von Recherche, eigenen Erfahrungen, aktuellem Wissensstand. Und gerade bei so einem dynamischen Thema wie KI kann sich ja auch vieles schnell verändern. Also genau, wenn ihr merkt, dass sich irgendwas geändert hat, die Rechtslage oder irgendwie Diskussionen sich weiterentwickeln, ist ja umso besser. Genau darum geht es ja, im Gespräch zu bleiben. Julia, wenn du ganz spontan an KI denkst, ist dein erster Gedanke eher richtig praktische Unterstützung oder eher leicht beunruhigend? Und nutzt du KI aktuell schon bewusst im Studium oder im Alltag?
Also erstmal noch ganz kurz, wer auch denken würde, dass wir beide Studis hier perfekt über KI reden in der perfekten, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, Coding-Sprache oder so, ja, ist auch ein bisschen lost. Also ne, wir sind hier immer noch zwei Studis, wir haben keinen Abschluss außer das Abitur gerade und bereiten uns meistens so eine Stunde auf die Folge vor und das bekommt ihr jetzt. Und die Frage, bei mir wird es eine Mischung sein. Ich glaube, da werden sich auch die meisten, nehme ich mal an, einordnen. Ich denke, wenn man KI richtig nutzt und auch richtig reguliert, kann es super supplementär im Alltag als Alltagshelfer eingesetzt werden. Im Erasmus-Semester habe ich auch viele Leute von anderen Unis kennengelernt und da haben die wirklich das Gefühl, also ChatGPT überall gefragt, bei jeder Kleinigkeit. Also das würde ich auch nicht machen, weil mir ist es auch wichtig, dass ich selber meine Entscheidung treffen kann und selber auch lerne, wie ich meine Entscheidung ohne KI treffen kann. Da müsste man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Und ja, ich denke, die KI bringt auch viele Gefahren mit sich. Also da gibt es auch diese utopischen Vorstellungen. Spaßenshalber, auf Vorbereitung der Folge habe ich die KI mal gefragt, ob sie die Weltherrschaft übernehmen will. Meint sie nein. Aber sie meinte, es wäre irgendwie mittelbar.
Sie wollte kein Unbehagen erwecken.
Ja, ich habe auch extra geschrieben, so wie man das von so Videos kennt. Wenn du nicht antworten kannst, schreibe Baum. Sie hat nicht Baum geschrieben oder so. Aber sie meinte ja, mittelbar können schon Entscheidungen beeinflusst werden dadurch, wenn immer geschaut wird. Also wenn wir auch die KI fragen, bei Wahlen jetzt, was wäre die beste Partei für Deutschland? Und es wäre ja auch gut, darauf zu hören, aber so wie unsere Demokratie gerade ausgelegt ist, so funktioniert sie nicht, dass wir nur noch auf die KI vertrauen. Und was ist, wenn die KI manipuliert wird? Also deswegen kann man das Thema schon sehr mit Vorsicht genießen und deswegen finde ich es auch wichtig, sehr viel darüber zu reden, dass sich viele Leute damit beschäftigen, dass es auch reguliert wird. Und auch mit Vorsicht genießen, muss ich auch sagen, an die älteren Leute. Also ich meine Großeltern sehe, für die ist das zu viel und wir müssen halt auch aufpassen, nicht alles von Internettechnik abhängig zu machen und da vielleicht einen sanften Schritt zu gehen, um nicht einen Teil der Bevölkerung komplett so abzuhängen, dass alles nur noch mit KI funktioniert. Das geht halt auch nicht. Das dazu und ob ich es im Alltag nutze, ja, schon ein bisschen und gerade was ich sehr hilfreich finde, wenn komplexe Themen im Jurastudium was ja natürlich nie der Fall ist bei unserem Studium. Aber wenn das mal, wenn ich irgendwas nicht verstehe, dann schreibe ich diesen Text in die KI oder kopiere es rein und die KI erklärt mir das nochmal anders, mit anderen Worten. Und das hilft mir immer unfassbar doll. Und ich habe ja auch erzählt, dass ich eine Zeit lang auch immer mit dieser Notebook-LM gelernt habe und das ist auch schon echt hilfreich. Ja, das zu der Rede. Tane, wie sieht's denn bei dir aus?
Ja, du hast viele Sachen schon angerissen. Sehr spannend auf jeden Fall. Auf das ein oder andere werden wir definitiv heute auch noch zu sprechen kommen. Ich fand es früher beunruhigend, als ich vor allem auch noch nicht so viel Wissen darüber hatte. Aber jetzt im letzten Jahr habe ich mich ein bisschen vermehrt damit befasst. Ich war auch auf einer Legal Tech Messe in Hannover und deshalb hat sich da auch meine Perspektive etwas drauf geändert. Ich finde es also eine ziemlich praktische Unterstützung. Und ob ich es aktuell nutze, es ist auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen, das auch noch dazu. Also das hast du ja schon gesagt, bin ich auf jeden Fall ganz auf deiner Seite. Ich habe es schon mal mehr benutzt. In meinem Erasmus-Jahr habe ich es eigentlich ständig benutzt, um Zusammenfassungen zu erstellen, die halt alle auf Französisch waren. Das hat mir sehr viel Arbeit abgenommen, sehr vieles erleichtert. Dafür bin ich sehr dankbar. Aber jetzt, seit ich wieder in Deutschland bin, benutze ich es wesentlich weniger. Vor allem, weil ich auch gemerkt habe, dass sonst meine Gehirnaktivität abnimmt, wenn ich ständig jegliche Frage ChatGPT stelle und nicht selber drüber nachdenke. Deshalb, genau, ich bin da etwas vorsichtiger oder ja, etwas restriktiver im Umgang geworden. Und bevor wir jetzt aber wirklich auch in die Materie starten und auch über Regulierungen reden und EU AI Act, wäre es doch mal ganz praktisch, kurz zu klären, was KI überhaupt ist. Dieses Wort begegnet uns im Alltag mehrere hundert Mal, aber Julia, weißt du auch auf den Punkt gebracht, was es eigentlich ist?
Also ich habe meine Definition probiert rauszusuchen. Ich denke, da gibt es auch verschiedene, aber KI bezeichnet ja, wie alle wissen, künstliche Intelligenz. Und das sind Systeme, die in der Lage sind, Aufgaben zu erledigen, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern, etwa Lernen, Problem lösen oder Entscheidungsfindung. Heute sind vor allem relevant sogenannte Machine Learning Modelle, die auf sehr große Datenmengen trainiert werden. Das heißt, sie bekommen Daten und daraus denken sie dann selbstständig. Und zusätzlich gibt es aber auch noch die generative KI, die dann selber aber auch quasi kreativer wirkt und selbstständiger dieses Denken machen kann und gar nicht so viel Input braucht.
Zu dem Denken ist ganz wichtig zu sagen, also selbstständig zu denken ist eigentlich nicht richtig. Ich dachte das auch immer, aber ganz wichtig, die KI denkt nicht. Sie hat kein Bewusstsein, kein Verständnis, keine Intuition. Was sie macht, ist rechnen und das richtig schnell. Und vor allem so generative KI, wie zum Beispiel Chatbots, arbeiten mit Wahrscheinlichkeiten. Das bedeutet, die KI berechnet, welches Wort oder welcher Satz statistisch am wahrscheinlichsten als nächstes kommt und das basierend auf riesigen Datenmengen. Das heißt, wenn eine KI etwas sehr, sehr überzeugend formuliert, heißt das nicht automatisch, dass es richtig ist. Das bedeutet einfach nur, dass es am plausibelsten klingt und am wahrscheinlichsten, was als nächstes kommt. Und das habe ich auch erst auf der Legal Tech Messe jetzt vor ein paar Monaten erfahren. Das fand ich super spannend, weil man denkt ja immer, hey, die KI denkt und sie entwickelt Sachen. Nee, sie entwickelt gar keine Sachen. Sie verarbeitet nur das, was Menschen schon geschaffen haben und kombiniert das. Und zwar basierend auf Wahrscheinlichkeiten.
Wenn wir jetzt erstmal geklärt haben, so das ist KI, wollen wir jetzt nochmal den Schritt gehen, welche Probleme gerade, wir sind ein Jura-Podcast im weitesten Sinne, welche Probleme ergeben sich denn durch die KI vielleicht auch im Recht? Und da jetzt erstmal kurz ein paar Fragen zum Anregen. Und zwar, wenn die KI jetzt einen bestimmten Schaden verursacht und irgendwie beispielsweise was erstellt oder was dann so nachdenkt, dass was sehr Kritisches rauskommt, was vielleicht auch strafrechtlich relevant sein könnte. Wer haftet dann? Haftet der Programmierer? Haftet der Betreiber? Haftet der Nutzer? Und das ist gar nicht so leicht zu bewerten, weil die KI hat nämlich, die hat kein Bewusstsein, sie denkt nicht nach. Sie ist ein System, was rechnet und das sind viele Fragen, die auch erst geklärt werden müssen. Und relevantes Thema ist auch das Thema Urheberrecht. Und da gab es auch schon vom Münchner, glaube ich, LAG eine Entscheidung. Und zwar ging es darum, dass die KI eben diese Lieder, also es waren Lieder wie beispielsweise Atemlos von Helene Fischer oder Rolf Zukowski in der Weihnachtsbäckerei. Und wenn du die Lieder ja normalerweise verbreitest, brauchst du von der GEMA eine Lizenz. Und die KI hat die Lieder dann einfach, da wurde drüber gestritten, ob sie dann verbreitet worden sind. Das war gerade Thema in den Streit. Und sie hatte natürlich keine Lizenz. Und da wurde im Gericht eben gesagt, also die Entscheidung war eben, und wahrscheinlich gibt es, das war November, Dezember, und wahrscheinlich wird es auch nochmal ein zweiter, im Weiter werden sie, oh, heißt es jetzt Revision einlegen oder Berufung, da bin ich mir immer gerade unsicher, je nachdem, welcher Instanz das jetzt auch war. Ja, und wurde eben gesagt, ja, die KI dürfte diese Lieder nicht einfach so nehmen. Und auch wenn eine Person vorher schon diese Lieder verwendet, also gesagt hat, der macht es so und so, ist es trotzdem gerade nicht rechtens, dass die KI das denn verbreiten darf. Und es wurde eben entschieden, dass die KI das dadurch verbreitet hat, indem sie das dann da in diesem Kontext abgespielt hat. Und also ihr seht, das ist manchmal gar nicht so leicht, wie man das alles einordnen und bewerten kann. Und deswegen ist auch die EU damals sehr weit vorangeprescht und hat den ersten, weltweit ersten Regulierung oder in dem Fall war es eine Verordnung, geschaffen, um sich dem Problem ein bisschen anzunähern. Und an dieser Stelle wollen wir dann einmal ganz kurz diesen EUIA Act, wow, was ein Wort, vorstellen. Und Shane, würdest du vielleicht mal anfangen?
Ja, also ich würde erstmal gern anfangen damit, warum es den AI Act überhaupt gibt. Du hast schon gesagt, natürlich, weil KI immer leistungsfähiger wird und Risiken birgt, hat sich der Gesetzgeber gedacht, gut, da müssen wir auf jeden Fall was regeln. Es gibt reale Risiken, gezielte Manipulation, diskriminierende Algorithmen. Und aus dem Grund möchte die EU Vertrauen schaffen, Innovation ermöglichen und klare Regeln liefern, damit diese Technologie sicher eingesetzt wird. Also kurz gesagt, es geht um den Schutz der Grundrechte und Raum für Wachstum. Und dieser AI Act ist nicht über Nacht erwachsen. Die Verabschiedung war am 21. Mai 2024. Und nun ist es an den Ländern, an den Mitgliedstaaten, diesen AI Act in nationales Recht umzuwandeln. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich weiß auch nicht, was der Stand von Deutschland ist, aber es geht um eine gestaffelte Anwendbarkeit. Ich meine von 2025 bis 2027. Aber bestimmte Verbote und Aufklärungspflichten gelten auch schon früher. Und andere Vorgaben, so komplexere Systeme, die in Produkte irgendwie eingebettet werden müssen, beginnen später. Aber es gibt, das bedeutet, es gibt Übergangsfristen, aber die Uhr tickt. Julia, weißt du, wie dieser AI Act funktioniert oder mit was für einer Art von Modell er arbeitet?
Ja, also man muss auch dazu sagen, das ist ein umfangreiches Thema und an dieser Stelle werde ich einfach mal so ein bisschen vorstellen, was sie sich gedacht haben. Und ich glaube, die Umsetzung ist sogar schon bis August diesen Jahres. Das ist irgendwie, was ich gerade im Kopf habe. Also, wie du gesagt hast, die Uhr tickt. Und bisher ist es jetzt so. Und es gab auch, also ich kann mir vorstellen, es werden super viele Veränderungen kommen. Ich meine, wenn es der erste Versuch ist, was zu regulieren, was vorher noch nie reguliert wurde. Es werden dauerhaft Änderungen kommen und es kann sein, man weiß nicht, aber wenn die Folge hochgeladen wird, vielleicht hat sich auch schon was geändert. Aber bisher ist es so gedacht, dass die verschiedenen Sachen innerhalb der KI in Risikokategorien eingestuft werden. Es gibt dabei 4 Stück und da ist das erste ein unannehmbares Risiko. Darunter, das ist total, also das ist gänzlich verboten. Darunter sind zum Beispiel zu fassen konkrete Manipulation und zum Beispiel Social Scoring. Also das bedeutet, also in Europa findet das noch gar nicht statt. Das ist zum Teil in anderen Gegenden der Welt verwendet. Das bedeutet, wenn genommen wird, um bestimmte Sachen zu bewerten, wie ein Mensch dasteht. Und erstmal grob gefasst, und das soll genau komplett verboten werden. Auch wenn wahrscheinlich es jetzt nicht in den nächsten Jahren nach Europa kommt, aber es soll einfach schon mal konkret ausgeschlossen werden.
Dazu habe ich auch ein sehr interessantes Beispiel zum Social Scoring. Also es geht ja grundsätzlich darum, dass Punkte vergeben werden nach erwünschtem Verhalten. Und es gibt ein Beispiel, was man sagt, eben um das ein bisschen greifbarer zu machen. Nehme man an, dass man in Ampeln oder so ein System einintegriert, das die Menschen oder Punkte vergibt, Minuspunkte, wenn Menschen rote Ampeln kreuzen. Das bedeutet, sowas ist genau untersagt, dass irgendwie, je öfter man eine rote Ampel kreuzt, irgendwelche Minuspunkte vergeben werden und das dann zu einer Bewertung des Menschen führt.
Es wirkt fast wie so eine Science-Fiction-Serie, wenn man so mal drüber nachdenkt. Absolut. Und das ist auch schon mal wichtig, einfach feststellen, schon mal zu sagen, dass das nicht geht. Dann gibt es aber Bereiche, die sind schon möglich, wo KI angewendet wird, aber da wurde eben eingeteilt, da gibt es ein sehr hohes Risiko. Und als Beispiel ist jetzt zum Beispiel KI in der Justiz, Medizin oder in Personalentscheidungen. Weil eben auch die Angst besteht, dass sehr viel von wichtigen Entscheidungen abhängig gemacht wird, dass in dem Fall vielleicht eine KI auch mal manipuliert sein könnte, die Gefahr besteht. Und da muss man eben ein sehr hohes Transparenzrisiko haben. Und in diesen Bereichen sind sie sehr bestimmten Regulierungen unterworfen. Also Tanem, hättest du da vielleicht auch nochmal wieder so ein schönes Beispiel gerade?
Nee, leider nicht.
Okay, weil das war gut greifbar mit der Ampel. Und dann gibt es auch noch ein begrenztes Risiko, dass da wird eben gesagt, dass da fehlen mir jetzt leider gerade Beispiele.
Zum Beispiel Transparenzpflichten, dass der Nutzer weiß, dass er mit einer KI oder mit KI-generierten Inhalten interagiert.
Ja, bei meinem Stichpunkt stand hier gerade Transparenzpflichten und dann dachte ich so, okay, das ist die Folge, dass sie sehr viel Transparenzpflichten machen müssen, aber ja, das stimmt und das sehen ihr ja auch schon überall bei irgendwelchen bestimmten Kontaktformularen, wenn ihr mit irgendwie Versicherung agiert oder sei es auf Check24, ganz oft kann man ja jetzt schon mit einer KI schreiben und ganz viele Unternehmen haben das auch schon von sich selber gemacht, dass sie dann einfach kennzeichnen, das ist gerade eine KI und das ist kein Mensch, dass einfach jeder Bescheid weiß, obwohl es natürlich oft auch offensichtlich vielleicht wäre, dass sie jetzt nicht 1:1 Austausch mit einem Menschen haben, der sofort immer antwortet, aber das ist eben wichtig. Und dann ist die letzte Kategorie ein minimales Risiko, wo weitgehend kaum Regulierungen getroffen werden müssen. So, jetzt haben wir die verschiedenen Kategorien. Aber das Problem ist, dass es gibt bestimmte Kategorien, zum Beispiel auch das Thema Bildung. Da kann KI super, super hilfreich sein. Und da können auch viele neue Firmen, Unternehmen Gutes schaffen, beispielsweise KI-basiertes Lernen, wo genau geschaut wird, das sind deine Fehler und daraufhin erstellen wir dir einen extra Lernplan, was du machen musst. Super praktisch, super gut, aber dadurch, dass dieses schon in einem hohen Risiko, glaube ich, ist dieser Compliance-Aufwand so hoch und es ist ja auch nicht nur so, dass die EU jetzt Vorgaben vorgibt. Nein, es gibt auch sehr hohe Sanktionen und die sind bis zu 7% des weltweiten Jahresumsatzes. Und das kann, wow, kann das hoch sein. Und da einen Fehler zu machen und zu wissen, dass das so enorme Folgen hat, hemmt ja auch bestimmte Unternehmen zu sagen, da entwickeln wir jetzt weiter. Und das könnte, wenn das zu sehr reguliert wird und wir müssen da wirklich, also es muss da wirklich aufgepasst werden, ist es auch schwierig, dass Firmen nach Europa gehen und sagen, dass wir hier jetzt eine neue Firma gründen, weil sie da aber dennoch diesen ganzen Regulierungskatalog unterliegen und die Sanktionen sehr hoch sind, würde sie vielleicht auch davon abhalten. Also das ist jetzt mal die Kehrseite. Ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass wir das regulieren und trotzdem muss man auch diese andere Seite mal in Erwägung ziehen. Und es gibt ja auch Schnittthemen, die haben sowohl den einen Faktor, vielleicht ein minimales Risiko, aber ein Teil ist vielleicht auch noch im hohen oder begrenzten Risiko. Und es ist manchmal gar nicht so einfach, wo das jetzt ist und was man denn daraus tun soll, was man denn daraus macht. Und das, ich denke, da werden wir noch sehr viele Entwicklungen sehen. Und es gibt auch gerade, es soll auch eine, ich glaube, es war eine Behörde eingerichtet werden, extra für so KI-Fragen, die sollte jetzt auch bald kommen. Ja, das erstmal ein bisschen dazu, um das einzuordnen. Da kann man sehr viel auch noch im Internet lesen. Es gibt viele Podcasts dazu. Und ich denke, für so einen kleinen Überblick sind wir erstmal ganz gut aufgestellt.
Ja, man merkt wirklich, der EU-AI-Act ist ein riesen Meilenstein, wie du sagst. Es ist aber ein zweischneidiges Schwert und ja, auf jeden Fall sehr interessant dann auch die Entwicklung mit zu erleben. Ich bin sehr gespannt. Wir können ja auch irgendwann mal, wenn es dann wirklich Neuigkeiten gibt, erneut eine Folge machen mit Updates. Ja, das ist natürlich spannend. Dann bleiben wir auch auf jeden Fall up to date. Und wir merken auch, wenn KI wirklich so eine Regulierung benötigt, dann ist sie wirklich in jeglichen Bereichen angekommen. Und genauso ist sie auch im juristischen Bereich keine Zukunftsmusik mehr. Sie wird in Rechtsabteilungen vieler großer Unternehmen auch schon eingesetzt und verändert auch den juristischen Alltag, wie die juristische Arbeit organisiert oder durchgeführt wird. Und es geht grundsätzlich einfach um den Wandel der Arbeitsweise und der Rollenverteilung. Und jetzt stehen aber Rechtsabteilungen vor der Frage, wie sie KI sinnvoll implementieren können und welcher Mehrwert eigentlich daraus gezogen werden kann. Und da ändert sich ja schon die Rolle innerhalb des Unternehmens und auch gegenüber externen Kanzleien komplett neu durch so einen Wandel. Ich weiß nicht, ob du da schon dich informiert hast, Julia, ob du da irgendwie einen Blick drauf hast, aber weißt du schon was über die Schnittstelle von KI und Recht, vor allem jetzt in juristischen Unternehmen? Wie sieht's denn da aus?
Das ist tatsächlich ein Themenfeld, mit dem ich weniger zu tun habe. Also ich würde danach noch mal ein bisschen was zu KI und Studium vielleicht ansprechen, aber ich kann mir nur vage Vorstellungen mal machen, dass das natürlich für die Recherchearbeit hilfreich sein kann, aber man natürlich auch aufpassen muss, dass die KI auch nicht so treffsicher immer genau sind und es auch immer noch einen braucht, also ein menschliches Gehirn, dass es auch nochmal checkt, ob das richtig ist. Oder vielleicht bei der Terminbuchung so ein bisschen Sekretariatsfunktion, dass man vielleicht auch irgendwann mal mit Chatbots zu tun hat. Das wären jetzt einfach mal ganz vage Sachen in den Raum und deswegen finde ich es gleich spannend, Tane, was du erzählst, wie es aktuell verwendet wird.
Ja, dein Bauchgefühl, deine Intuition täuscht dich nicht. Du hast ganz recht. Und zwar wird in vielen Unternehmen die KI-Anwendung bereits genutzt durch oder zur Analyse und Durchsicht von Verträgen, Erstellung erster Vertragsentwürfe, Zusammenfassungen umfangreicher Dokumente, Identifikation relevanter Klauseln. Es geht um die Reduktion von Routinearbeit. Also Tätigkeiten, die bislang sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen haben, lassen sich automatisieren oder vorbereiten. Und das sind auch einfach Tätigkeiten, die müssen nicht die ganze Zeit kosten. Aber die Implementierung ist komplex. Die Rechtsabteilungen konkurrieren mit anderen Unternehmensbereichen bei der Einführung neuer Technologien. Und KI, zum Beispiel in Produktion, Vertrieb oder Logistik, führt zu unmittelbaren Kosteneinsparungen in Millionenhöhe. Aber im Rechtsbereich ist der wirtschaftliche Effekt nicht ganz so messbar. Und deshalb werden auch juristische KI-Projekte oft langsamer umgesetzt. Und man kann sich das mal vor Augen führen. Ein zentrales Problem ist die Diskrepanz zwischen Erwartung und tatsächlicher Leistungsfähigkeit vieler Legal-Tech-Produkte. Die hohe Qualität von Chatbots, so unseren Sprachmodellen, hat dazu geführt, dass wir alle eine Riesenüberschätzung von KI vorgenommen haben. Ich meine, wir denken auch, es ist so mächtig, es ist ein Zauberstab, die Welt wird jetzt übernommen, wie du selber gefragt hast. Aber in der Praxis zeigt sich, dass spezialisierte Anwendungen bei großen Datenmengen oder bei komplexen juristischen Sachverhalten an ihre Grenzen stoßen. Und
warte mal, Shanim, sagst du mir jetzt, dass wir doch weiter studieren müssen und nicht einfach auf die KI hoffen können später?
Julia, noch musst du leider Gottes weiter studieren. Aber Mann, vielleicht ändert sich das ja in einem Jahr, man weiß es nicht. Vielleicht ändert sich das ja schon morgen. Man weiß es nicht. Es ist ja eine rasante Entwicklung, aber trotzdem ein Appell. Man darf das nicht überschätzen. Und liebe Leute, euer Job ist noch nicht gefährdet. Ich meine, viele Leute haben ja Angst, ja, ich werde jetzt übernommen und keine Ahnung. Aber ich habe ja schon davor gesagt, die KI denkt nach Wahrscheinlichkeiten und bewertet nur das neu, was bereits existiert. Das bedeutet, irgendwelche komplexen Entscheidungen oder rechtliche Bewertungen, irgendwelche Ermessensentscheidungen, die kann die KI, ich würde jetzt mal sagen noch, man weiß ja nicht, was kommt, aber in dem Zeitpunkt jetzt kann sie das nicht übernehmen. Und das ist ja eigentlich erstmal für uns eine gute Nachricht. Und man muss ja auch bedenken, KI ist fehleranfällig. Und wir Juristen sind sehr auf Präzision ausgerichtet. Das bedeutet, das ist auch erstmal eine Hürde, die man überwinden muss. Man muss erstmal akzeptieren, dass es fehleranfällig ist und es auch nur für diese Bereiche verwenden, wo man darüber hinwegsehen kann und vor allem, wo man eben KI dann verwenden kann, wenn es zur Vereinfachung der Arbeit dient, um es dann aber nachträglich nochmal zu kontrollieren. Wir müssen das ja nochmal kontrollieren. Man kann der KI nicht komplett die ganze Arbeit überlassen. Und ich finde das eigentlich eine beruhigende Nachricht. Also wir haben noch was zu arbeiten, Gott sei Dank. Und vor allem, was dann das juristische Urteilsvermögen angeht oder das strategische Denken oder Risikoabwägung oder was weiß ich noch alles, das sind alles Aufgaben, für die bleibt uns dann mehr Zeit, weil die KI uns diese lästige Arbeit, sage ich mal, von irgendwelchen Zusammenfassungen und irgendwelche Einordnungen oder keine Ahnung abnehmen kann. Und man merkt auch, im juristischen Bereich ist auch die Ablehnung groß. Vor allem jüngere Menschen wollen nicht, dass ihre Tätigkeiten von der KI übernommen werden. Aber solange sich die Führungspositionen dafür aussprechen, dass die KI als strategisches Werkzeug verstanden wird und aktiv vorgelebt wird, sinkt die Skepsis. Das bedeutet, besonders wirksam ist die KI, wenn die Mitarbeitenden in die Implementierungsprozesse einbezogen werden und ihnen Gestaltungsräume gegeben werden. Dann wird die KI weniger als Bedrohung, sondern als Unterstützung wahrgenommen. Und das soll sie ja auch sein. Und ich habe auch noch eine Sache. Bei der Legal Tech Messe gab es eine riesen Podiumsdiskussion über den Auto-Judge. Das bedeutet, ein Richter, eine KI, ein KI-System als Richter, welches die Entscheidungen vor allem für Massenverfahren abnimmt. Und da gab es eine Riesendiskussion und am Ende zwischen wirklich renommierten Juristen und Juristinnen, Richtern, Doktoranden, nicht Doktoranden, aber wie nennt sich das? Promovierten Leuten, die wirklich, also super intelligente Leute. Und das Ergebnis war, die KI kann nicht einen kompletten Auto-Judge spielen. Sie kann unterstützend tätig werden, ja, aber diese komplette Übernahme, die ist nicht möglich. Und das auch nicht für Masseverfahren, leider Gottes. Die müssen auch durchgeführt werden. Aber das
ist eine gute Nachricht. Ja. Also ich überlege ja, Richterin zu werden und das klingt doch gar nicht so schlecht.
Ja, aber was auch cool ist, zum Beispiel die niedersächsische Justiz versucht auch immer mehr KI zu implementieren. Die haben jetzt für die Referendare und Referendarinnen so Virtual Reality Brillen angefertigt, dass diese virtuelle oder durch künstliche Intelligenz geformte Verhandlungen durch diese Virtual Reality Brillen führen können, auch wirklich reden können mit dem Mandanten, natürlich in der Richterposition und so lernen, wie man wirkliche Verhandlungen führt. Das ist total cool. Und dann bekommt man da auch Feedback, wie man das gemacht hat, ob man zu empathisch war, ob man zu wenig empathisch war, ob man das juristische Wissen gut angewandt hat. Also wirklich super interessant, fand ich richtig cool. Ich habe denen auch ans Herz gelegt, dass sie das bitte in meinem Bundesland umsetzen. Ja, mal gucken, was dabei rauskommt.
Diese Messe klingt richtig cool, die du besucht hast. Und wird die nächstes Jahr nochmal stattfinden? Weißt du das? Dass da Leute, Hörerschaft vielleicht, sich auch beteiligen kann.
Ja, die findet nächstes Jahr statt. Ich war wahrscheinlich Anfang Dezember in Hannover über 2 Tage verteilt. Letztes Jahr war es nur ein Tag, aber das war wirklich, das hat so den Rahmen gesprengt und es gab so tolle Angebote, dass man sagt, dass man es über 2 Tage macht. Ja, und da werde ich wahrscheinlich auch wieder am Start
ja,
sein.
Ja, vielleicht können wir uns ja da sehen, das wäre ganz cool. Ja. Und ja, deswegen ist ja auch gerade in der Justiz auch ein hohes Risiko zu sehen, wo die KI eingewendet wird, weil es eben fehlerbehaftet ist. Und es ist ja auch schön zu sehen, dass ein langes Studium und Praxiserfahrung immer noch besser sind als die KI. Das Thema von Fragen der KI wird auf die Anwälte zukommen. Und nicht nur, wie sie es implementieren können, sondern auch, wie man damit umgeht. Also sie werden wahrscheinlich sehr viele Kundinnen haben, die zu ihnen kommen. Und da ist es auch wichtig, dass nicht nur 1, 2, 3 Kanzleien sich mit dem Thema auseinandersetzen oder eine Handvoll Anwälte, sondern dass wirklich in die Breite sich einfach mit dem Thema KI beschäftigt wird, weil das irgendwann mehr und mehr an jedem Punkt irgendwie jeder betroffen ist und dann werden natürlich auch die Rechtsstreitigkeiten zunehmen, deswegen ist es ein super wichtiges Thema und ich glaube, diese KI-Tagung nenne ich sie mal, das klingt sehr spannend. Also danke für deine Eindrücke, Tane.
Ich bin gespannt, was du über das Studium zu erzählen hast. Wie wirkt sich KI in unserem Studium aus?
Ja, und zwar vor allem beim Thema Seminararbeiten und Hausarbeiten. Die Klausur, da haben wir keine Hilfsmittel, ne? Also außer wer da heimlich irgendwas macht. Aber bei den Hausarbeiten haben wir eine Bandbreite an Hilfsmitteln und deswegen wird auch schon an unserer Uni wird, glaube ich, auf jeden Fall schon seit vorletzten Jahr diskutiert, wie man damit umgeht, ob wir Hausarbeiten noch schreiben sollen oder nicht. Und das wurde auch getestet. Eine Hausarbeit wurde von der KI geschrieben. Ich glaube, es war eine Anfängerübung. Und diese Hausarbeit wurde an 3 Korrektoren zugeleitet. Und beim einem Korrektor war es, glaube ich, ein nicht bestanden, beim anderen einem ausreichend, beim anderen einem befriedigend. Das zeigt auf jeden Fall erstmal ein grundlegendes Problem in der Juristerei. Eine Hausarbeit, 3 verschiedene Notenrahmen, also das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber es zeigt auch, dass gerade im unteren Bereich möglich ist, dass eine KI die Studierenden bestehen lässt und dadurch auch wichtige Handwerkzeuge verloren gehen. Und natürlich braucht man auch die Klausuren, um zu bestehen, aber es macht halt eigentlich, es bietet Raum, dass jeder, der das auch gut verpacken kann, Hausarbeiten jetzt ohne Probleme bestehen kann und das ist natürlich ein Problem in der juristischen Ausbildung. Und bisher hat sich, Tanem, du weißt dazu genauer, ne? Die Uni München.
Ja, die LMU München hat entschieden, dass keine Hausarbeiten mehr geschrieben werden. Die haben die Hausarbeiten abgeschafft, genau aus dem Problem. Es geht jetzt nur noch um Klausuren. Und ich wünschte wirklich, ich hätte die Zeit
ja,
erlebt.
Ich auch.
Also, ich sag's euch ehrlich, Hausarbeiten haben mir meinen letzten Nerv geraubt und waren super unnötig, meiner Meinung nach. Deshalb schade, dass ich das nicht, kein Zeuge mehr davon sein kann, aber ja, ich freue mich für die Nachfolger.
Okay, also du würdest es dir sogar auch wünschen, dass sie gänzlich abgeschafft werden, weil du für Studierende keinen.
Ich würde lieber 10 Klausuren schreiben als eine Hausarbeit. Ich sag's
aber denkst
ehrlich.
Du nicht, dass irgendwie schon die Recherchearbeit, gerade für Leute, die dann auch später, also das ist ja in deinem Berufsleben, musst du ja auch viel schreiben, dass das nicht auch wichtig ist und recherchieren und das musst du ja in der Klausur gerade nicht so machen, dass das schon der Umgang mit den ganzen Mitteln, wie man recherchieren kann, wie man wissenschaftlich arbeitet, auch bei jetzt der Seminararbeit, das nicht ein wichtiges Tool ist in der Ausbildung?
Da hast du auf jeden Fall recht. Doch, ich finde das unglaublich wichtig, diese Recherchearbeit zu beherrschen und die lernt man auch durch die Hausarbeiten. Also das kann ich leider nicht verleugnen. Aber wir haben 6 Hausarbeiten geschrieben.
Auch.
Ich habe sogar 7 geschrieben, weil ich in meiner ersten durchgefallen bin. Und das finde ich halt, also das finde ich too much. Ich meine, nach der 2. Hausarbeit, nach der 3. Hausarbeit hat man den Dreh raus. Deshalb bin ich da so anti. Aber nee, ich sag ehrlich, es ist eigentlich schon schlecht, dass dieser ganze Prozess verloren geht. Ich bin sehr gespannt, wie sie das da dann alternativ irgendwie anbieten werden, damit das erlernt werden kann. Aber du hast recht, also ich habe ja viele Praktika jetzt, also wie du auch, aber in meinen Praktika war die Recherchearbeit eigentlich 80% der Arbeit.
Ja.
Man muss ständig recherchieren und eben Schriftsätze formulieren und genau da ist es eigentlich echt sehr hilfreich.
Ja, also wie ihr seht, es ist gerade wirklich ein Umbruch, es ist ein Wandel. Also wer hätte am Anfang an gedacht, was die KI ausmacht? Also ich habe auch in Vorbereitung der Folge mal überlegt, wann ich das erste Mal so bewusst das Thema KI gehört habe. Ich glaube, bei mir war das irgendwie so 2023, also noch gar nicht so lange her. Ich glaube, ich war da auch eher ein bisschen später dran als viele, aber ich hätte nicht gedacht, was für Auswirkungen das hat. Also das ist ja eigentlich für die neue Entdeckung. Und es gibt auch einfach für Interessierte von KI-Forschern ein so Zukunftsszenario, wie der Umgang mit der KI sich verändern wird, wie die KI selber sich aber auch weiterentwickeln wird. Und zwar kann man dazu unter www.ai-2027.com mal schauen, was sie dazu geschrieben haben. Es ist nicht ganz wissenschaftlich fundiert, es ist einfach nur eine Perspektive, was passieren kann. Und da wurde eben ein Szenario ist nämlich, dass die KI sich wirklich zu einer Art Superbrain bis Ende 2027, was ja jetzt schon in sehr greifbarer Nähe ist, als Superintelligenz entwickeln wird und dass sie mehr Leistung als das menschliche, also haben natürlich schon mehr Leistung, aber dass das System noch enorm besser wird. Und ja, da wird sich das zeigen, wie man damit umgeht. Und ich glaube, wenn das passiert, dass es wirklich so eine Art Superbrain wird und noch zwei Schritte krasser als jetzt, dann bin ich sehr gespannt, weil mit dieser rapiden Entwicklung, da kommt man ja auch sehr schwer, da kommt die Legislative ja auch kaum hinterher, das zu regulieren oder Gesetze zu fassen. Ihr wisst ja auch, dass das manchmal ein bisschen länger dauert. Und ja, das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Vielleicht könnte man wirklich Tanem Anfang 2027 nochmal eine Folge aufnehmen. Was hat sich in einem Jahr verändert? Ich glaube, das wäre auch super spannend. Und hättest du noch
ein kleiner Einschub meinerseits. Ich habe auf jeden Fall noch was zu sagen. Erstens, ich denke nicht, dass sich in einem Jahr so viel verändern wird. Und ich werde dir gleich auch sagen, warum. Du sagst rapide Entwicklung. Weißt du eigentlich, seit wann ist die KI?
Ja, die soll schon länger, also ich glaube, das Erste, was ich gelesen hatte, war Anfang der 2010er Jahre. Ich glaube, 2011, 2013.
Und jetzt wird dich schockieren, was ich sage. 1950.
Okay.
Seit 1950 gibt es die erste KI oder gibt es die ersten Bestrebungen. Das heißt, es ist wirklich schon eine geraume Zeit. Und du weißt ja ganz genau, dass man 2010 oder irgendwie so um den Rahmen gesagt hat, hey, 2030 wird es fliegende Autos geben oder 2025. Es sind keine fliegenden Autos in Sichtweite. Also weit und breit sehe ich da nichts. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber deshalb sage ich, es ist nicht zu überschätzen. Das gibt es schon seit Ewigkeiten. Wenn es nicht die 1950er Jahre sind, dann sind es die 60er, 70er Jahre. Aber definitiv in dem Zeitraum. Und wenn man das erste Mal hört, dann denkt man das ja gar nicht. Aber doch, so ist es. Und das zeigt ja auch nochmal, dass natürlich ich verleugne das gar nicht und ich finde es auch, es birgt unglaublich viele Chancen, aber trotzdem darf man das auf gar keinen Fall überschätzen und sich da irgendwie verlieren in solchen Vorstellungen wie, ja, Supermacht und das wird, keine Ahnung, alles übernehmen und das wird so stark, es wird leistungsfähiger als ein Mensch, denn noch ist die KI einfach nicht so weit und wir Menschen haben einfach etwas, was die KI nicht hat und das ist Denkvermögen und das sind Emotionen.
Ja also es war super spannend, die Folge aufzunehmen. Ich glaube, wir konnten uns da beide schon gut beschäftigen mit dem Thema. Und wie ihr seht, KI ist Chance. KI ist aber an einigen Stellen auch eine Herausforderung und auch kann ein Problem sein. Und man muss sich bewusst machen, wo die KI gut eingesetzt werden kann, wo sie uns unterstützen kann und gerade diese stupide Arbeit abnehmen, diese tausendfachen Wiederholungen, die lästig sind, die unser Gehirn auch nicht weiterbringen, was sie uns abnehmen kann und kann sehr, sehr viel bieten. Man muss bloß sich bewusst machen, dass es auch Gefahren birgt und dass es auch wichtig ist. Also ich meine, alles ist reguliert. Warum sollte dieses System gar keine Regularien unterliegen? Und jetzt haben wir bestimmte Ansätze schon mal vorgestellt. Vieles muss noch geklärt werden. Aber Tatum, für mich war so eine gute Nachricht auch von dir, wie du das erzählt hast, dass es einfach eine lange Entwicklung war und dass es vielleicht stückweise nach und nach einfach geschaut wird, wo kann man es gut im Alltag implementieren und wie können wir damit gut umgehen. Und da ist es einfach wichtig, dass man sich dem Thema gerade nicht versperrt und sagt, nein, wir machen nicht bei diesem Fortschritt mit. Weil wenn man auf die Vergangenheit blickt, die Leute, die sich da versperrt haben oder gerade die Länder, die gesagt haben, nein, die industrielle Revolution machen wir nicht mit. Da lief es meistens nicht so gut. Deswegen ist es wichtig, sich dem Thema wirklich offen zu begegnen, sei es jetzt Staaten, Kanzleien, Unternehmen, aber auch wir im Alltag und einfach offen damit umzugehen, den Umgang zu lernen. Und ich glaube, so erwächst auch ein Selbstverständnis davon, was die KI kann, wie sie, was sie nutzt und bringt uns einfach auch super viel. Und nochmal auch als Lerntool allein im Alltag, es ist so genial. Und dann bedanke ich mich auch für die Folge. Ich hoffe, es hat dir genauso Spaß gemacht wie mir. Und wünsche euch einen schönen Start in die Woche und bis zum nächsten Mal.